Was bei der Linken ganz interessant ist, dass sie es in diesem Jahr schafft, relativ unterschiedliche Milieus anzusprechen. Das haben wir auch bei der Bundestagswahl gesehen. Also wir sehen sowohl, sie ist sich sehr beliebt bei jungen Frauen, insbesondere auch jungen akademisch gebildeten Frauen, aber auch in manchen migrantischen Gruppen und auch in manchen wenig privilegierten Gruppen unterschiedlicher Altersgruppe, etwa in Chorweiler. Also da haben wir eine recht große Bandbreite.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Montagvormittag, 15. September, 11 Uhr. Die Wahl in Köln ist gerade vorbei und die Stichwahl am 28. September liegt vor uns. Es waren spannende Stunden gestern, nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Lokalredaktion Köln, die bis spät in die Nacht Wahlergebnisse aktualisiert hat und natürlich auch die Wahlpartys der Parteien besucht hat. Um diese Ergebnisse der Wahl jetzt einzuordnen, habe ich meine Kollegin Julia Hahn-Klose, Redakteurin der Kölner Lokalredaktion, zu Gast. Guten Morgen, Julia.
Guten Morgen.
War ein langer Abend gestern, oder?
Allerdings, er war lang, aber auch spannend. Ich war erst im Rathaus und später bei den Linken, die ihr historisch bestes Ergebnis in Köln geholt haben. Erstmal zwei Direktmandate für den Stadtrat und es fehlte auch nicht viel, dann hätten sie ihr Ergebnis von vor 5 Jahren tatsächlich verdoppelt. Der Aufschwung der Linken auch in Köln hält eindeutig an.
Ja, die haben natürlich allen Anlass zum Jubeln gehabt. Das ist der Bundestrend im Moment, der sich hier in Köln fortsetzt, wie du schon richtig sagst. Darüber werden wir gleich bestimmt ausführlicher sprechen. Aber wir beide sind ja nicht allein im Podcaststudio, sondern wir begrüßen unseren gemeinsamen Gast. Dr. Ansgar Hudde, Soziologe an der Uni Köln. Sein Buch »Wo wir wie wählen – Politische Muster in Deutschlands Nachbarschaften« ist im Juni im Campus Verlag erschienen. Und wir freuen uns sehr, dass er mit uns beiden die Ergebnisse der Wahl heute einordnet. Schön, dass Sie da sind, Herr Hudde.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Sie haben den Wahlkampf im Kölner Stadtanzeiger vor dem Wahlabend schon mehrfach analysiert und dieser Wahlkampf hat sich für Sie träge angefühlt und wenig polarisiert. Wenig Polarisierung, ist das nicht erst einmal gut?
Tendenziell ja. Also es ist sehr, sehr schön, wenn die Kandidierenden zivilisiert miteinander umgehen. Also wenn man sieht, die kommen miteinander zurecht, die behandeln sich respektvoll, das ist schön. Weniger schön kann es als ein Element sein, wenn man das Gefühl hat, das hört sich alles so gleich an. Da hatte ich auch mal diese Beispiele gemacht mit, alle sagen im Grunde, Köln muss wieder funktionieren, ich will in Köln, das besser funktioniert und so weiter.
Stadt mit Herz, aber Haltung.
Ja.
War auch was, ne? Wo man teilweise die Wahlplakate nebeneinander hatte, der großen Parteien.
Genau, das Gefühl hat, egal wo man jetzt genau sein Kreuz macht, irgendwie kommt ja doch was Ähnliches bei raus.
Ja, träge hat sich der gestrige Abend dann auch gar nicht angefühlt. Im Gegenteil, er war ziemlich spannend. Insbesondere der große Vorsprung der grünen OB-Kandidatin Berivan Aymaz, die am Ende 28% bekommen hat. Aber auch der überraschend deutliche Abfall des CDU-OB-Kandidaten Markus Greitemann. Das hatte sich in den Umfragen vor der Wahl nicht so deutlich abgezeichnet. Was hat Sie besonders überrascht?
Genau, das ist auch der Punkt, der mich am meisten überrascht hat. Ich hätte damit gerechnet, dass die relativ nah beieinander sind. Die Umfrage vorher hätte ja eher ergeben, dass Burmeister vielleicht einen leichten Vorteil hat. Jetzt sehen wir aber, Greitemann konnte scheinbar außerhalb von der CDU-Wählerschaft überhaupt nicht mobilisieren. Und Berivan Aymaz hat zumindest so ein paar Leute noch dazu geholt. Und ja, also der Abstand ist größer, als ich es erwartet hätte.
Sie haben sich vor der Wahl ja ein bisschen geschockt davon gezeigt, wie gering der Bekanntheitsgrad der wichtigsten Kölner OB-Kandidatinnen und Kandidaten war. Also es gab vorher eben zwei repräsentative Umfragen, nochmal zur Erklärung, den Köln-Check und den Kölnradar. Und da war der Zuspruch eben noch besonders schwach. Wie kann man das denn jetzt einordnen, wenn man auf das Ergebnis der OB-Kandidatinnen und Kandidaten für Köln guckt?
Gar nicht so leicht. Wir wissen ja immer nicht, was war eine Wahl aus Überzeugung oder vielleicht sogar Begeisterung und was war einfach irgendwo muss ich ja mein Kreuz machen. Ne? Und also, wenn ich wählen will und viele wollen wählen, viele wählen auch, weil sie die Radikalrechte verhindern wollen und dann muss man ja irgendwo sein Kreuz machen. So. Wie viel Begeisterung dabei ist?
Auffällig ist natürlich, dass keiner der OB-Kandidatinnen oder Kandidaten auf über 30% gekommen ist. Das sieht in Düsseldorf zum Beispiel ganz anders aus, wo ja der Amtsinhaber, muss man natürlich auch sagen, der CDU, Oberbürgermeister Stefan Keller ja deutlich mehr bekommen hat. Also Ergebnisse unter 30%, damit kann man eigentlich grundsätzlich wahrscheinlich nicht zufrieden sein, oder?
Ich würde weiterhin sagen, dass niemand von denen so wirklich sehr gezogen hat. Also niemand hatte eine wirklich große Zugkraft, vor allem nicht übers eigene Milieu hinaus. Aber auch niemand wurde jetzt wirklich hart abgestraft von denen. Also so ein mittleres, mittiges Ergebnis dadurch irgendwie.
Ja, ich meine, ich sag mal, wenn man aufs Ratsergebnis guckt und dann die Prozente der OB-Kandidaten vergleicht, dann fällt auf, dass das fast 1:1 ist. Also der CDU-Kandidat Markus Greitemann hat ungefähr so viele Stimmen bekommen oder fast genauso viele Stimmen bekommen, wie die CDU jetzt im Rat hat. Bei der SPD ist das ähnlich. Nur bei Berivan Aimas fällt auf, dass sie möglicherweise von dem linken Lager ein paar Stimmen abbekommen hat, weil Herr Kuckerbeck, der OB-Linken-Kandidat, hat ein bisschen weniger bekommen als die Linke im Stadtrat. Heißt das am Ende sozusagen, dass eigentlich jeder der OB-Kandidaten nur seine eigenen Wählerinnen und Wähler, also die der Partei, dann auch mobilisieren konnte?
Im Grunde ja, mit den eben ein paar Prozent bei Aimas. Und das war auch eine Frage, an der ich mich überhaupt gefragt habe, schafft sie es überhaupt in die Stichwahl? Weil ja erwartbar war, dass die Linke deutlich zulegt. Das hat man ja auch bei der Bundestagswahl gesehen. Und dann ist die Frage, wie viel wird, ich sag mal, Überzeugung ideologisch gewählt oder vielleicht auch pragmatisch? Denn natürlich, wenn ich denke, ich will irgendwie eine möglichst linke Politik, ich kann den linken Kandidaten wählen, aber es ist ja erstmal fast ausgeschlossen, dass er in die Stichwahl kommt. Und selbst wenn, ist es ausgeschlossen, dass er gewinnt. Also wähle ich den pragmatischen Weg und mache mein Kreuz dann bei der Grünen oder wähle ich eher sozusagen den, ja, die reine Lehre, der Versuch?
Ja, jetzt in die Stichwahl gehen Thorsten Burmester, OB-Kandidat der SPD, und Berivan Aimas, OB-Kandidatin der Grünen. Herr Burmester hat sehr gute Karten. Haben Sie vor der Wahl prognostiziert? Wovon gehen Sie am 28. September aus?
Ja, in der Tat. Genau, ich hatte damals gemeint oder vor der Wahl gedacht, wenn Burmester in die Stichwahl kommt, wird er wahrscheinlich auch gewinnen. Ich würde es ein bisschen abschwächen, einfach weil der Abstand, also weil die grüne Kandidatin doch stärker war, als ich erwartet hätte. Wären die jetzt beide fast gleich auf, hätte ich gedacht, okay, Vorteil liegt eindeutig bei der SPD. So, wahrscheinlich hat er immer noch einen leichten Vorteil. Mal sehen, weil ich meine, also Berivan Aimas wird vermutlich noch ein paar mehr von den linken Stimmen bekommen. Allerdings, manche von denen hat sie ja eh schon bekommen, von den eher pragmatisch orientierteren. Wo gehen die CDU-Stimmen hin? Wahrscheinlich eher zur SPD als zu den Grünen. Und was passiert zum Beispiel mit den ja immerhin doch 10% oder 9% der AfD? Gibt es da manche, die sagen, SPD ist das kleinere Übel aus meiner Sicht? Oder gibt es viele, die sagen, ich bleibe zu Hause, es ist mir eh egal?
Dann wird natürlich noch spannend sein, also ich sag mal, die FDP, da gibt es ja auch immerhin 2,9%, die Herrn Görtzel gewählt haben. Die fallen natürlich auch ins Gewicht, wenn die wählen gehen, genauso wie natürlich die kleinen Wählergruppen, die Partei etc. Und da ist es natürlich spannend, dass man dann mit Rot und Grün ja zwei Kandidaten vom linken Lager im Rennen hat, während es natürlich völlig anders ausgegangen wäre, wenn jetzt Herr Greitemann gegen einen von den beiden hätte antreten müssen.
Absolut, genau. Also wir haben jetzt zwei aus der linken Hälfte und das ist dann auch die Frage, wie positionieren die sich? Ich denke vor allem Aimas, also wer von denen geht irgendwie mehr Richtung Mitte oder bemüht sich mehr ums konservative Lager? Aimas hat vielleicht auch das größere Risiko, würde sie das machen, würde sie vielleicht wieder die linken Wähler verlieren? Nicht, dass sie dann unbedingt Burmester wählen, aber vielleicht bleiben sie dann einfach zu Hause. Es ist naheliegender, dass Burmester sagt, ich versuche jetzt die ganzen von der CDU abzugreifen, aber muss natürlich auch aufpassen, dass nicht manche aus der linken Hälfte der SPD dann sagen, ja nee, dann wähle ich lieber Aimas. Also es ist herausfordernd auf jeden Fall für beide.
Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend. Was würden Sie den Kandidaten raten? Kann man das jetzt überhaupt gut? Sie haben ja das Dilemma gerade schon geschildert.
Ja, einfach ist es wirklich nicht. Also ein Punkt für Aimas wäre, ich habe nur immer so ein bisschen geschaut auf Instagram, von wo postet sie Fotos. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sehe Ehrenfeld, Ehrenfeld, Ehrenfeld. Okay, dann auch mal Mülheim, vielleicht auch mal Nippes und Südstadt. Aber irgendwie außerhalb, in den weiter außen liegenden Bezirken, da habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen zumindest. Ich hatte mir in dem Artikel beschrieben, dass man in Köln so eine Art Kreis ums Rathaus ziehen kann, Radius von 4,5 Kilometern. Im Grunde, soweit ich gesehen habe, Berivan Aimas war nur innerhalb des Kreises. Aber die Hälfte der Stadt ist außerhalb, die Hälfte der Wahlbevölkerung. Da würde ich ihr empfehlen, hinzugehen. Ich glaube, bei Burmester war es eh schon ein bisschen ausgeglichener, aber natürlich gleiches Prinzip. Jetzt geht es nicht nur darum, irgendwie das eigene Milieu zu mobilisieren, sondern alle zu erreichen.
Ja, in Ihrem aktuellsten Buch, Wo wir wie wählen, politische Muster in Deutschlands Nachbarschaften, beschäftigen Sie sich mit politischen Mustern in Deutschland und Sie sagen, Köln steht exemplarisch für westdeutsche Metropolen. Hier zeigen sich typische Muster besonders klar. Am Sonntag wurden ja nicht nur die OB-Kandidaten, sondern die Parteien gewählt. Und wir würden gerne anhand des aktuellen Wahlergebnisses in Köln darüber sprechen, wie Sie das meinen.
Also warum steht Köln typischerweise für westdeutsche Metropolen?
Ah, ja. Wenn man sich anschaut, wie sind Städte an sich aufgebaut, dann ist so ein ringförmiges Muster das Typische. Das sehen wir halt in Köln sehr, sehr klar mit den Ringstraßen, mit dem Grüngürtel. In manchen anderen Städten sieht man das im Grundprinzip auch, aber es wird so überlagert durch andere Faktoren. Im Ruhrgebiet haben wir hier die Nord-Süd-Unterscheidung. In Hamburg haben wir überall die Wasserwege, in Stuttgart die Hügel. In Köln ist eben diese Grundform, dieses kreisförmige Stadtaufbau ist relativ deutlich erkennbar. Und dann der andere Punkt, was ja typisch ist für Großstädte, ist, dass sie eine relativ akademische Bevölkerung haben. Viele Leute haben Hochschulabschluss, es gibt viele, die studieren. Und auch das sieht man in Köln eben recht stark, stärker als jetzt zum Beispiel in manchen Städten im Ruhrgebiet.
Jetzt ja die Frage, Sie haben jetzt die Topografie beschrieben und natürlich auch ein bisschen das Spezifikum von Universitätsstädten natürlich, wo die Menschen oft einen höheren Bildungsgrad haben. Aber was hat das jetzt sozusagen mit dem Wahlverhalten der Kölnerinnen und Kölner zu tun?
Ja, der Bildungsstand auch auf Nachbarschaftsebene ist ein sehr, sehr starker Prädiktor fürs Wahlverhalten. Das korreliert vor allem extrem stark mit dem Wahlergebnis der Grünen. Je mehr Menschen in einem Stadtteil Hochschulabschluss haben, desto mehr Leute wählen Grüne. Umgekehrt, je weniger Menschen Hochschulabschluss haben, desto mehr wählen die Leute AfD. Und wir sehen in vielen Städten in Köln auch eben so ein Innenstadt- und außenliegender Gegensatz. In den innenstadtnahen Gebieten, gar nicht unbedingt so das absolute Zentrum, aber so die ganzen Viertel drumherum, das Ehrenfeld, Sülz, Lindenthal, Nippes und so weiter, da haben die Parteien links der Mitte eine sehr starke Position. Das ist dann das, was ich als das Grün-Links-Wahlmuster bezeichne. Wenn man rausgeht, auch in Nachbarschaften, die vielleicht schon so ein bisschen Vorortcharakter haben, teilweise ja auch eigenständige Dörfer waren und eingegliedert wurden irgendwann, da haben wir so ein Wahlverhalten, was viel mehr so aussieht wie auch das Umland von Köln. Und das im Grunde dann auch, wo so gewählt wird, wie der Bundestag aussieht. Und dazwischen haben wir so ein paar Nachbarschaften. Chorweiler ist vielleicht das auffälligste Beispiel, wo es das gibt, was ich AfD trifft linke Wahlmuster nennen. Wo die AfD ziemlich stark ist. Chorweiler ist auch jetzt wieder der Stadtteil, wo die AfD am stärksten ist. Und wo auch die Linke einige Stimmen bekommt und alles schwach ist, was schon mal an der Bundesregierung beteiligt war.
Das leuchtet mir jetzt für die AfD zum Beispiel ein. Und tatsächlich, wenn wir nach Chorweiler gucken, werden wir gleich sicherlich noch näher drüber sprechen. Da ist die AfD ja sehr, sehr stark vertreten. Aber was mit CDU-Wählerinnen und Wählern? Das sind doch auch gut gebildete Menschen, ganz oft, die eben auch die CDU wählen. Und also wenn wir mal nach Rodenkirchen gucken, jetzt kein klassischer Innenstadtbezirk, da ist die CDU zum Beispiel besonders stark.
Ja, absolut. Das hängt dann wieder so ein bisschen mit der Altersverteilung zusammen. Grün-Links-Nachbarschaften haben wir viele Leute, viele junge Erwachsene. In den Nachbarschaften, wo wir auch hohe Bildungsniveaus haben, aber die CDU stark ist, da haben wir dann eher die Leute in den mittleren bis höheren Altersgruppen stärker vertreten.
Ja, wenn wir dann nochmal auf die AfD in Chorweiler schauen, 18% hat sie da geholt, in Porz steht sie bei 16%, in Kalk bei 14%, das niedrigste Ergebnis hat sie im Bezirk Innenstadt mit nur 4,75% und im Rat hat die AfD das Ergebnis aber fast verdoppelt. Was ziehen Sie daraus für einen Schluss?
Ja, also wir sehen zum einen mal, dass die AfD überall zulegt, aber halt auf ganz unterschiedlichem Niveau. In Sülz, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber wahrscheinlich sind wir irgendwie von 2,5 auf 5% oder so. Und genau wenn man Bezirk Chorweiler schaut, ich glaube, dann sind wir bei 18%. Würden wir jetzt nur auf den Stadtteil schauen, sind wir, glaube ich, eher bei, sind wir nicht bei knappen 30 schon? Auf jeden Fall über 25, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich müsste es jetzt auch nochmal genau nachgucken, was dann um 2 Uhr das Endergebnis war.
Aber dadurch sehen wir halt so eine Spreizung. Selbst wenn sie sich überall vielleicht ungefähr verdoppelt, aber ja, einmal ist es halt von 2,5 auf 5 und einmal von 12 auf 24 oder von 15 auf 30, dann sehen wir, dass da sich die Stadt auseinanderentwickelt. Und das hat sich auch schon bei der Bundestagswahl angedeutet. Also dadurch werden die politischen Lebensrealitäten in der Stadt unterschiedlicher. Und vor allem entlang dieses zentrumsnahe Gebiete und dann so ein paar außenliegende Gebiete.
Köln ist ja eigentlich oft immer stolz auf sich, dass sie noch eine sehr stabile Stadt auch gegen Rechtsextremismus sind. Jetzt war natürlich in den repräsentativen Umfragen vor der Wahl die AfD insgesamt nochmal, stand sogar weiter oben noch bei 12%. Jetzt ist die AfD bei 9% im Stadtrat gelandet. Und wenn man sich Lars Wolfram, den OB-Kandidaten von Volt, gestern Abend angehört hat, dann hat er eben gesagt, dass er ganz, ganz stark frustriert darüber ist, wie stark die AfD in Köln jetzt trotzdem geworden ist. Man kann natürlich sagen, immer noch deutlich unter NRW-Landestrend und vom Bundesdurchschnitt müssen wir gar nicht reden. Trotzdem sind wir da in Köln möglicherweise doch ein bisschen zu selbstbewusst gewesen.
Das ist immer eine gefährliche Frage, gerade in dieser Stadt, ne? Wir sehen auf jeden Fall, dass die AfD überall in der Bundesrepublik zulegt. Auf unterschiedlichem Niveau, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber ja, auch in Köln legt sie zu. Und da ist so ein bisschen die Frage, sehen wir in Köln eine Entwicklung wie andernorts nur langsamer? Also ist sie in 5 Jahren vielleicht dann bei 15% oder 20%? Oder erreicht sie hier irgendwann ein Plateau? Aber es ist schon wichtig zu betonen, die AfD ist sowieso kein Ostphänomen mehr, kein reines. Und es ist auch kein Phänomen von irgendwie nur Ecken, die außerhalb der Großstadt liegen. Es ist auch hier ein Thema. Klar, 9%, das ist was, da wird man auch im Stadtrat mit umgehen müssen, aber auch können. Aber natürlich ist es eine deutliche Zunahme.
Kommen wir vielleicht mal zu den Linken, Julia.
Gerne. Die Linken haben ihr Ergebnis ja fast verdoppeln können. Wer wählt denn eigentlich in Köln die Linke?
Wenn wir so mal auf die regionalen Muster anschauen, dann ist die Linke stark in zum Beispiel Ehrenfeld, aber auch in Kalk und Mülheim, auch in Chorweiler. Was bei der Linken ganz interessant ist, dass sie es in diesem Jahr schafft, relativ unterschiedliche Milieus anzusprechen. Das haben wir auch bei der Bundestagswahl gesehen. Also wir sehen sowohl, sie ist sich sehr beliebt bei jungen Frauen, insbesondere auch jungen akademisch gebildeten Frauen, aber auch in manchen migrantischen Gruppen und auch in manchen wenig privilegierten Gruppen unterschiedlicher Altersgruppe, etwa in Chorweiler. Also da haben wir eine recht große Bandbreite. Was sich dann oft unterscheidet, ist, mit wem die Linke sozusagen konkurriert. In Ehrenfeld zum Beispiel stark mit den Grünen, in Chorweiler vielleicht manchmal sogar mit der AfD oder auch einfach mit der Nichtwahl oder der SPD. In Kalk auch eher mit der SPD.
Ist davon auszugehen, dass die Grünen einiges an Stimmen an die Linken abgegeben haben?
Tendenziell ja. Ich glaube, bei der Bundestagswahl sah es eindeutig so aus in manchen Ecken. Jetzt
bei der Kommunalwahl 2020 war es ja so, dass die Grünen 28% hatten, sind jetzt runter auf 25. Das heißt, meine These wäre, obwohl wir da jetzt noch nicht so genau reingucken konnten und es da jetzt auch noch keine sozusagen Abwanderbefragungen zu gibt, dass das, was eben die grüne OB-Kandidatin möglicherweise von den Linken bekommen hat, die grüne Partei dann möglicherweise von der linken Partei weggenommen bekommen hat.
Ja, das klingt sehr plausibel. Und was wir auch grundsätzlich sehen, dass, sag mal, die linke Hälfte des Parteienspektrums insgesamt ist ja quasi gleich groß geblieben und es gibt dann eher so eine Verschiebung da drin.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, junge, gut ausgebildete Frauen als neue Wählerinnengruppe dann für die Linken. Ist das der Heidi-Reichenick-Effekt?
Vielleicht zum Teil. Es ist sicherlich auch eine gewisse Unzufriedenheit mit den Grünen, dass manche irgendwie das Gefühl hatten, die gehen vielleicht zu sehr in Richtung Mitte, die machen zu wenig grüne Kernthemen, sind ihnen zu wenig links und dass sie das dann eher bei den Linken finden.
Das ist natürlich gerade in Köln auch, wenn man eben 10 Jahre jetzt in einer grün-schwarzen Koalition war, dann noch mit Volt, dass dieser Gedanke dann natürlich naheliegen könnte, dass da viele Abstriche gemacht werden mussten, was den politischen Realitäten natürlich geschuldet ist.
Ja, genau, das passt dazu, ja.
Ja, ganz NRW ist ja mehrheitlich schwarz, im Ruhrgebiet jetzt auch mit einer starken AfD, die großen Städte dagegen deutlich grüner. Könnte sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen?
Davon würde ich ausgehen. Es ist auf jeden Fall ein Trend, der sich vorher schon angedeutet hat, bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl. Dort, wo die Parteien links der Mitte in Summe sehr, sehr stark sind, sind sie stark geblieben. Dort, wo sie schon schwächer waren, dort haben sie noch deutlich mehr verloren. Ich habe mir das mal angeschaut für NRW insgesamt, die drei Parteien, zentralen Parteien links der Mitte, also Linke, SPD und Grüne zusammen, hatten dort in Summe ihr schlechtestes Ergebnis seit über 50 Jahren in NRW insgesamt. In Köln haben sie ihr Ergebnis aber ungefähr halten können. Ich glaube, in Münster sogar ausbauen, also ja.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Wir müssten vielleicht doch einmal nochmal über die CDU sprechen, die ja zumindest auf der OB-Kandidatenseite jetzt deutlich eben aus dem Rennen genommen worden ist. Wie bewerten Sie sozusagen gerade auch diesen Unterschied, also stark in NRW, auch ja sozusagen positiv immer bewertet im Zusammenspiel mit der grünen Landesregierung? Also diese schwarz-grüne Koalition in NRW wird ja oft als gutes Beispiel hervorgehoben und jetzt dieser Schwäche in Köln.
Wahrscheinlich ist das Thema Kandidat ein relevantes. Wie war der Slogan? Kein Job für Anfänger oder so?
Kein Amt für Anfänger.
Kein Amt für Anfänger. Und wenn man so einen Slogan sieht, dann erwartet man natürlich auch vor allem, sagen wir mal, eine Managementkompetenz. Diese Managementkompetenz haben aber, glaube ich, nicht alle in der Performance der Stadtverwaltung inklusive seinem Fachgebiet gesehen.
Würden jetzt einige sagen, war vielleicht ein Fehler, dann auf den Kandidaten zu setzen?
Ist immer die Frage, was die Alternative gewesen wäre. Also ein idealer Kandidat war es sicherlich nicht. Also auch wenn man dann nochmal anschaut, wie eng es eigentlich gegenüber Burmeister war, mit einem stärkeren Kandidaten, hätte das auch anders ausgehen können.
In einem Interview vor der Kommunalwahl haben Sie gesagt, mit Blick auf künftige Ratsmehrheiten, die schwierig genug werden dürften, zeichnet sich aber auch in Köln ein Trend ab, den wir überall sehen, nämlich die Fragmentierung der Parteienlandschaft. 90 Sitze hat der Rat in Köln zu vergeben. Ein Teil davon fällt jetzt an kleine Parteien wie Volt, die Ratsgruppe, Gut Klimafreunde, die Partei, das BSW. Das sind teilweise nur 1 bis 2 Sätze pro Partei oder Gruppe. Insgesamt 11 Gruppen sind jetzt im Rat vertreten. Was bedeutet das für Stadträte, wenn es keine 5%-Hürde gibt?
Es macht es schwieriger, das Zusammenarbeiten. Es gab ja auch ein paar Einzelbewerbungen, wobei die, glaube ich, alle nicht so erfolgreich waren. Aber klar, es wird einfach eine komplexere Situation. Vor allem, wenn man noch dazu nimmt, jetzt haben wir die AfD mit, was sind nicht vielleicht 9 Leuten oder so drin. Ich gehe mal davon aus, dass die Brandmauer da halten wird, sprich, dass man die eigentlichen Kompromisse jenseits davon findet. Und dann sind die halt recht aufgesplittert. Da muss man viele Leute zusammenbringen, um Mehrheiten zu finden.
Es wird ja jetzt auch also Bezug auf die möglichen Koalitionsbildungen interessant. Es war ja auf jeden Fall damit gerechnet worden, dass die SPD und die CDU und die FDP möglicherweise eine Koalition bilden, wenn sie denn über 50% der Stimmen auf sich vereinen könnten. Danach sieht es jetzt allerdings nicht aus. Das heißt, diese Option für die CDU und die SPD ist jedenfalls weg. Man könnte natürlich jetzt auch einfach das bisherige Ratsbündnis fortsetzen. Das wäre auf jeden Fall sozusagen abbildbar. Man käme dann auf über 50%. Es wäre allerdings auch möglich, dass die SPD mit den Grünen zusammengeht und sich dann noch Volt dazu nimmt und man dann eben ein eindeutiger linkes Ratsbündnis hätte. Wovon gehen Sie aus? Es ist immer schwierig, dann den Kaffeesatz zu lesen. Aber de facto ist es natürlich so, das ist auf jeden Fall eine Mehrheit eher links natürlich jetzt im Stadtrat eindeutiger gibt.
Ja, also wir haben die Mehrheit links der Mitte. Was dann daraus gemacht wird, da muss ich auch sagen, da kenne ich dann auch die Befindlichkeiten untereinander, die ja da auch immer eine Rolle spielen, nicht ausreichend gut. Es wird ja auch irgendwie spannend, wie das dann jetzt zusammengeht mit der Stichwahl. Also wie weit versuchen jetzt SPD und Grüne sich voneinander abzugrenzen, wenn sie dann ja eigentlich vielleicht doch zusammenarbeiten? Das wird auch spannend.
Vielleicht nochmal unabhängig von jetzt der ganz konkreten Situation in Köln, braucht es denn überhaupt ein Bündnis im Rat auf kommunaler Ebene?
Mit der Alternative von wechselnden Mehrheiten?
Zum Beispiel?
Das ist wahrscheinlich, ja, das ist natürlich auch immer herausfordernd, wenn man sehr, sehr viel in jedem Einzelfall neu diskutieren, neue Mehrheiten finden muss. Es ist wahrscheinlich auch, macht eine Politik tendenziell träger. Und ich glaube, so eine gewisse Trägheit der Politik ist auch etwas, womit es eine gewisse Unzufriedenheit gibt im Moment.
Womit es keine unbedingte Unzufriedenheit geben muss, ist ja die Wahlbeteiligung. Die war diesmal deutlich höher als vor 5 Jahren in Köln. 57%, das ist ja erstmal ein erfreuliches Signal. Erklären Sie sich das? Jetzt kann man natürlich sagen, dieses Jahr waren deutlich mehr OB-Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl standen. Ist das einer der wichtigsten Faktoren?
Ich hätte das vor allem interpretiert im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Das sehen wir ja auch bei Bundestagswahlen, bei Europawahlen. Die Wahlbeteiligung geht hoch. Ich glaube 1992 war es, da wurde das Wort Politikverdrossenheit zum Wort des Jahres oder Unwort des Jahres gekürt. Und damit wurde irgendwie gemeint, ja, Leute sind genervt von der Politik, aber auch Leute interessieren sich nicht für Politik. Und es gab, glaube ich, oft so diese Geschichte, ach, die jungen Leute, die haben ja kein Interesse mehr an Politik, die sind desinteressiert. Und all das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, im Nachhinein muss man auch sagen, dieses, ich sag mal, Gejammere über die Leute interessieren sich nicht für Politik, war vielleicht auch ein bisschen ein Luxusproblem. Die Leute haben sich nicht interessiert, auch weil manches halt ganz okay war. Und jetzt sehen wir eine starke Politisierung. Die Leute gehen häufiger zur Wahl, Leute protestieren viel mehr, gehen mehr auf die Straße. Sie reden im Alltag mehr über Politik, das zeigen Umfragen. Und ich glaube, ein Teil dieser Politisierung liegt aber einfach daran, dass wir jetzt deutlich größere Herausforderungen haben. Wir haben nun mal jetzt eine rechtsradikale Partei, die relativ stark dasteht. Wir sehen das ja nicht nur in Deutschland, wir sehen in anderen Ländern, wie Demokratien auch kippen können. Und diese riesigen Herausforderungen und Probleme, die bringen Leute an die Wahlurne bei Bundestagswahlen. Und ich denke, das wirkt sich auch auf die Kommunalebene hier aus.
Trotzdem dieses Kuriosum der 13 OB-Kandidatinnen und Kandidaten für Köln. Klar, also die meisten haben ja auch offen oder dann hinter den Kulissen gesagt, dass sie sich natürlich aufstellen haben lassen für ihre Partei, weil sie eben, wenn eine Partei einen OB-Kandidaten oder eine OB-Kandidatin stellt, man dann einfach mehr stattfindet. Das hat man natürlich auch gemerkt. In Podiumsdiskussionen war man dann eben vertreten, was man sonst nicht gewesen wäre. Aber also trotzdem, es hat sich sehr kurios angefühlt, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so viele hatten.
Ich glaube fast, es ist das erste Mal jetzt.
Ja. Auch das vielleicht ja nochmal ein Beleg für diese zunehmende Fragmentierung auch der Parteienlandschaft, oder?
Ja, durchaus. Und es, in kleineren Kommunen ist ja oft das Thema, dass die Parteien gar keine Kandidierenden mehr finden. In Köln, ja, in der Großstadt ist es anders und vielleicht ist der Job halt auch für manche ganz attraktiv.
Also insofern dann auch eine gute Botschaft.
Ja.
Ich würde vielleicht nochmal auf die Grünen zurückkommen. Die haben in NRW einen Schlag ins Kontor bekommen. Nur in den Unistädten sind sie richtig stark, darunter auch in Köln. Sie stellen jetzt mit 24% die stärkste Kraft im Rat. Woran liegt das? Also platt gesprochen am hohen Bildungsniveau und im vergleichsweise jungen Alter?
Das ist sicherlich ein relevanter Faktor. Muss auch immer schauen, ja, was sind dann die konkreten Themen? In der Stadt wie Köln, zwei Themen, die sehr, sehr hervorstechen, sind Wohnen und Verkehr. Und ich denke zum Beispiel beim Thema Verkehr gehen viele davon aus, dass die Grünen da eine hohe Kompetenz haben, wenn man mehr Radverkehr will, ÖPNV, vielleicht auch Fußverkehr. In kleineren Kommunen ist zum Beispiel der ÖPNV jetzt ein viel geringeres Thema, weil fast alle mit dem Auto unterwegs sind, im ländlichen Raum, aber auch in kleineren Städten. Und auch also kann so ein Themenunterschied vielleicht das ausmachen.
Ja, am 28. September wird es in Köln ja dann nochmal spannend. Von welcher Wahlbeteiligung gehen Sie dann eigentlich aus?
Das finde ich sehr, sehr schwer vorhersagbar. Die Frage ist, was passiert mit denen, die jemand anders gewählt haben? Also mit denen zum Beispiel von den Linken. Fühlen die sich jetzt auch noch im Wahlkampf wirklich abgeholt oder denken sie, ach, es macht eh nicht viel Unterschied, ich bleibe zu Hause? Was ist genauso was mit denen von der Union oder auch von der AfD? Ich finde es sehr schwer vorhersagbar.
Wenn Sie jetzt nochmal auf Ihr Buch gucken und die Muster, wo wir wie wählen, haben wir ja jetzt schon mehrfach genannt. Fühlen Sie sich da jetzt völlig bestätigt, wenn Sie auf die Wahl in Köln gucken oder sagen Sie, es gibt gewisse Dinge, die Sie dann noch überrascht haben?
Im Grundsatz fühle ich mich bestätigt. Was auch ein bisschen daran liegt, dass niemand von den Kandidierenden so stark gezogen hat. Dadurch, ich denke mal, das, was ich im Buch beschreibe, die Wahlmuster, das bestimmt so ein bisschen die Startchancen, die wir haben. In der Kommunalwahl kann es aber auch sehr, sehr anders aussehen, als irgendwie die Startchancen sind, weil einzelne Personen ja stark ziehen können. Das war hier nicht der Fall. Das heißt, die meisten Muster findet man schon. Vielleicht gibt es ein paar Abweichungen hier und da, das relativ starke Abschneiden von den Grünen. Vielleicht, was ich mich jetzt in den ersten Analysen so ein bisschen gefragt hat, wenn man anschaut, wie stark waren die Grünen bei der OB-Wahl versus bei der Ratswahl. Vielleicht waren die Grünen jetzt so ein bisschen, hatten bei der OB-Wahl den größeren Vorsprung in Nachbarschaften, die vergleichsweise migrantisch geprägt sind. Ehrenfeld, Mülheim. während Aimers in Sülz oder Braunfeld ähnlich oder vielleicht sogar hinter ihrem Ratsergebnis lag. Also wir hätten sonst, würden wir insgesamt bei Bundestagswahlen schauen, hätten wir eher das Muster, in migrantisch geprägten Stadtteilen haben es die Grünen oft eher ein bisschen schwerer, auch gegenüber SPD und Linken. Vielleicht ist das jetzt mit der aktuellen Kandidatin anders ein neues Teilmuster.
Herr Hude, vielen Dank für die Einordnung der Wahl und für das Gespräch. Vielen Dank auch dir, liebe Julia, dass du nach einer ziemlich kurzen Nacht Zeit hattest, ins Studio zu kommen. Du und deine Kolleginnen und Kollegen aus den Lokalredaktionen, also und damit meine ich ja nicht nur Köln, sondern auch alle Lokalredaktionen rund um Köln, wo ja auch gewählt worden ist. Ihr habt jetzt in den kommenden 2 Wochen bis zur Stichwahl noch richtig viel Arbeit vor euch. Ich weise nochmal darauf hin, dass alle, die unter 27 Jahre alt sind, ein halbes Jahr KSDR Plus rund um die Wahl umsonst bekommen. Gesponsert dank der Sparkasse Köln-Bonn und dem Kölner Stadtanzeiger. Ich habe alle Infos dazu in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Kommen, Herr Hude.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Kommen, Julia. Tschüss. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.